Ich weiß nichts zum Erzählen. Ich habe nichts zu erzählen. Hey Sam, erzähl mir was Lustiges.
Okay, ich erzähl dir was Lustiges. Habe ich dir schon erzählt, dass das Lieblingsgetränk von Benedikt dem 16. Fanta ist?
Ja, schon zweimal.
Das ist mein Go-To-Fun-Fact. Was ist mein nächster Go-To-Fun-Fact?
Aber ich finde es ein guter Fun-Fact.
Ich weiß, es ist ein super Fun-Fact. Ich habe immer Fun-Facts.
Ja, dann sagst du halt einfach immer das Gleiche. Das kann ich auch.
Ja, dann mach halt.
Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Mildly Interesting, dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast mit mir, Caro, und
mir, Sam. Caro, erzähl mir.
Ich erzähle dir, dass ich Physik studiere in den Niederlanden. Hoho.
Hoho. Ja, und ich bin Biologiestudent.
Okay, heute wollte ich mit euch über ein Thema reden, wovon ich in meiner Kindheit wirklich gedacht hatte, dass es ein größeres Problem in meinem Leben wird, als es dann doch geworden ist. Und zwar Treibsand. Denn einfach in so vielen Filmen und Cartoons ist es einfach immer ein Thema, weißt du? Die fallen dann da rein und dann gibt es immer den super Tipp: Leute, ihr müsst euch nicht schnell bewegen, sonst sinkt ihr noch mehr ein. Und ja, ich dachte halt wirklich, das wird irgendwann mal passieren.
Du kannst bestimmt ein Treibsandloch finden und dich reinstürzen, wenn du möchtest.
Ja, aber wahrscheinlich nicht so in meinem Alltag, weißt du?
Eher unwahrscheinlich.
Tatsächlich waren in den 60er Jahren einer von 35 Filmen hatte Treibsand darin. Das ist schon viel.
Wow, okay.
Das ist wahrscheinlich mehr als schwarze Menschen oder so. Also ich habe wirklich gesucht, ob es dazu eine Statistik gibt. Und ich habe es noch nicht mal gefunden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Weil das sind
Racism.
Die 60er. Ja. Und was wirklich stimmt über diese ganzen Filme, ist, dass man, je mehr man sich bewegt und struggelt, desto mehr sinkt man ein.
Mhm.
Aber man kann nicht komplett darin versinken, beziehungsweise das passiert eigentlich fast nie.
Mhm.
Und warum das so ist, verstehen wir dann, wenn wir überhaupt wissen, wie das funktioniert. Dazu muss man überhaupt mal wissen, dass Treibsand keine spezielle Substanz oder so ist, sondern es ist einfach nur eine Mischung aus Sand und Wasser. Das entsteht halt, wenn zum Beispiel von einer unterirdischen Grundwasserquelle Wasser nach oben fließt, das sättigt den Sand mit Wasser.
Mhm.
Das passiert auch schon mal bei Erdbeben, weil beim Erdbeben wird Druck auf Grundwasser ausgeübt, weil alles schüttelt sich ja. Und das fließt dann hoch durch diesen Druck, fließt in diese sandigen bzw. lockeren Bodenschichten. Das muss auch gar kein Sand sein. Es kann zum Beispiel auch Lehm oder lockere Erde sein. Und sättigt das halt mit Wasser und die Gebäude, die da drauf sind, fallen um wie so Dominosteine.
Scheiße.
Das ist halt scheiße, ja. Und deswegen, wahrscheinlich ist es klug, nicht auf lockeren Bodenschichten zu bauen.
Klingt nach einem Plan.
Wenn es besonders verflüssigt wird, dann kann es sogar passieren, dass so aus dem Boden raussprüht, wie so eine Schlammfontäne.
Bah.
Das ist richtig krass.
Voll eklig.
Und das Ähnliches passiert halt beim Treibsand auch. Man kann sogar auch selbst Treibsand machen. Das würde ich nicht empfehlen. Leute, don't try this at home. Und zwar, man kann zum Beispiel mit all seinen Freunden ans Wattenmeer und rennt mit denen so hin und her. Und durch diese Vibration wird halt auch Druck aufgeübt und der Sandboden wird flüssig. Erklärt jetzt ein bisschen, wie das funktioniert, aber warum versinken wir jetzt nicht komplett darin? Das hat mit der Dichte von Treibsand zu tun. Denn die beträgt 2 Gramm per Kubikzentimeter und der durchschnittliche Mensch hat eine Dichte von 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Und deswegen schwimmen wir eigentlich immer nach oben, denn es gibt sogar einfach mehr Auftrieb als bei Wasser, weil die Differenz zwischen dieser Dichte größer ist. Und das ist halt einfach ein bisschen so, wie jetzt zum Beispiel ein Heliumballon, der fliegt ja auch nach oben, weil Helium weniger dicht ist als Luft. Also jemand, der mehr wiegt, versinkt jetzt nicht unbedingt mehr da drin, denn die Körper von Leuten mit weniger Körperfett sind meistens sogar dichter. Aber du hast halt auch Luft in der Lunge und das funktioniert dann so ein bisschen wie Schwimmflügel. Die meisten dieser Treibsandreservoirs, die sind auch gar nicht so tief. In der Quelle, die ich gelesen habe, stand, die sind nur so ein paar Fuß groß und Fuß ist ja immer so 30 Zentimeter. Deswegen ist es wirklich am besten, viel Körperfett zu haben und möglichst groß zu sein. was mache ich jetzt, wenn ich da reingefallen bin? Ich stelle mir da so jemanden vor, der jetzt so gerade im Treibsand ist und dann so auf Spotify sucht, ah,
wie
scheiße,
ich
was mache ich jetzt? Ruhig bleiben, das ist leichter gesagt als getan, aber wenn man versucht, ruhig sich hinzulegen, wie halt im Wasser, dann macht der eigene Auftrieb schon die Arbeit für einen, weil man floatet so nach oben sozusagen. Ja, wenn das nicht klappt und man jetzt zum Beispiel schon zur Hüfte drin ist, dann muss man mit langsamen Bewegungen, also sein Bein nehmen und das dann immer so ganz leicht hin und her bewegen und damit halt ein bisschen so die Sandschicht auflockern. Dann kann man irgendwann sein erstes Bein rausziehen und dann legt man am besten sein Schienbein oben drauf, weil man möchte ja die Oberfläche vergrößern, damit nicht mehr so viel, dass deine Gewichtskraft dich nicht so weiter runterdrückt. Und wenn halt die Oberfläche größer ist, dann verteilt sich das halt mehr. Ja, wenn man das gemacht hat, machen viele Leute den Fehler, yay, mein eines Bein ist raus, jetzt kann ich einfach mein anderes Bein normal rausziehen. Aber das klappt auch nicht.
Dann muss man weiter schimmieren.
Weiter schimmieren, ja, genau, sein Bein hin und her wippen. Und dann kann man sich rausziehen. Das ist euer Überlebenstipp für das nächste Mal, dass ihr in den Treibsand reinfallt. Ich bin immer wirklich immer so, ja, vielleicht irgendwann. Das ist hilfreich.
Ich meine, das ist aber was, was man, glaube ich, nicht super leicht vergisst, weil das ist so einfach. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, ja, okay, das macht Sinn. So, falls das passiert, bin ich jetzt vorbereitet, bis ich 60 bin oder so.
Ja, genau. Und auch diese ganzen Cartoons, wo die das immer sagen, nicht bewegen. Das hat sich wirklich so in mein Gehirn eingebrannt.
Dann komme ich zu meinem Thema. Heute rede ich über Kryoelektronenmikroskopie. Cool, was ist Kryoelektronenmikroskopie? Oder beziehungsweise, was kann das? Wir haben schon mal über AlphaVolt geredet.
Ja.
Und wir haben uns ja auch mit Dr. Janina Sprenger unterhalten.
Mhm. Beides gute Folgen, will ich nur mal sagen.
Ja, definitiv eine Empfehlung wert. Die AlphaVolt ist eine Methode, um eine Proteinstruktur zu erkennen. Und in der anderen Folge haben wir über Kristallographie gesprochen. Das sind beides eben diese Methoden, um eine Struktur von einem Protein zu erkennen. Und Kryoelektronenmikroskopie ist auch eine relativ neue Art, wie man Proteinstrukturen anguckt. Wie funktioniert das?
Ja.
Erst brauchen wir eine Probe. Und die Probe muss möglichst rein sein, möglichst hoch konzentriert und so nah am biologischen Umfeld wie möglich. Was zum Beispiel auch ein Vorteil ist von Kryo-EM zu Kristallographie, weil Kristallographie, da muss man ja einen Kristall wachsen lassen. Das heißt, die Umgebung von dem Protein ist nicht nah an der biologischen Realität. Es kann sein, dass das dann natürlich auch verändert, wie die Struktur aufgebaut ist. Lichtmikroskope, die haben ja Glasaufsätze, richtig?
Ja.
Genau. Sowas ähnliches haben auch Kryoelektronenmikroskope. Und die sind aber ganz klein. Die sind 3 mm groß und es ist ein Netz, ein Metallnetz. Und in den Löchern von dem Netz sind Folien und in den Folien sind nochmal Löcher. Da kommt die Probe rein.
Okay.
Da kommen unsere Proteine rein.
Das ist sehr mini.
Wenige Mikrometer groß, so ein Loch. Tiny. Und da kommt unsere Probe rein und wir hoffen, dass die Proteine da ganz gut drin sind. Und dann wird das ganz dünn gemacht. Das heißt, was wir wollen ist, dass wirklich nur eine Schicht an Proteinen in dieser Probe liegen, sodass es sich nicht überdeckt oder so. Das ist ganz dünn, das sind 30 Nanometer oder so. Und das wird dann gefroren und daher kommt das Wort Kryo.
Okay.
Und es wird nicht irgendwie gefroren, sondern das wird vitrifiziert. Was heißt vitrifiziert? Das heißt, dass wir versuchen, das so schnell zu gefrieren, dass keine Eiskristalle entstehen, sondern was das heißt, amorphes Eis. Das heißt, das Eis hat Wassermoleküle, die so verteilt sind, wie ein Gas zum Beispiel verteilt ist.
Mhm.
Das heißt, die haben keine Kristallform. Und dafür gibt's was, das heißt Jet Vitrification, das gibt's bei uns in Maastricht, total cool. Das ist ein Roboter, der bombardiert diese kleine Probe mit flüssigem Stickstoff und haut das einfach drauf. Und dann wird es ja vitrifiziert, das habe ich ja gerade erklärt. Und dann sind die Proteine in unterschiedlichen Winkeln in einer Schicht gefroren. Das heißt, manche sind gerade und manche sind ein bisschen nach links und manche sind ein bisschen nach rechts und manche sind kopfüber. Dann haben wir diese Proteine in diesem Eis gefroren auf eine ganz dünne Schicht. Und das ist sehr cool, weil dann kommt es ins Elektronenmikroskop und zwar in ein Transmissionselektronenmikroskop.
Ja.
Was ist das? Und wie funktioniert das? Tatsächlich, ich glaube, die meisten Leute kennen ein Lichtmikroskop und wie das funktioniert. Du hast eine Probe und von unten fällt Licht drauf und dann fällt es in eine Linse und dann kann man oben drauf gucken. Und genauso funktioniert auch ein Transmissionselektronenmikroskop, nur eben anstelle davon, dass Licht drauf geschossen wird,
Elektronen?
Sind es Elektronen. Und die fallen dann eben auf unsere Probe, die ja eine ganz dünne Schicht von Proteinen ist. Das, was dann an Elektronen von der Masse von dem Protein abgelenkt oder reflektiert wird, das fällt dann eben nicht drunter auf einen Detektor. Das, was dann eben auf den Detektor fällt, das sind dann die Bilder.
Okay.
Also, ja.
Man macht also Bilder von Proteinen sozusagen.
Genau. Und man benutzt Elektronen anstelle von Lichtwellen, weil Elektronen haben eine kürzere Wellenlänge und deswegen kann man mehr sehen.
Wir erinnern uns, Elektronen, Wellenteilchen-Dualismus. Jaha. Für die Heads da draußen. Für die Heads.
Und genau, dann haben wir eben Bilder von diesem Protein in verschiedenen Ausrichtungen. Und jetzt kommt der Spaß. Das ist auch der Teil, den ich bei unserem Projekt mache. Und das ist die Datenanalyse. Woo!
Das hört sich total langweilig an. Und so Statistik-Scheiß finde ich auch mega dumm. Aber es ist wirklich einfach spannend.
Ja, Datenanalyse.
Ja,
Zahlen.
Ja. Ja, aber es klingt halt immer noch langweilig, egal wie man es zieht und dreht.
Und was man macht, ist, man nimmt diese Bilder und dann guckt man, auf welcher Linie sozusagen oder wo die miteinander übereinstimmen. Und dann kann man die einander, kann man die so aufeinander legen, auf einen Winkel, dass man dann am Ende ein gesamtes Bild hat. Weil die sind ja in unterschiedlichen Winkeln.
Ah, also macht man so ein 3D-Modell,
genau.
Oder?
Genau, und dann hat man ein 3D-Modell.
Von einem Protein.
Von einem Protein.
Cool.
Und damit kann man dann auch, wenn man zum Beispiel die Sequenz der Aminosäuren hat.
Ja, also
Aminosäuren.
Daraus bestehen ja. Proteine. Das ist eine lange Kette aus Aminosäuren.
Genau. Und wenn man dann diesen Aufbau, diesen chemischen Aufbau auf ein 3D-Modell legt, dann kann man die so hinbiegen, dass man dann auch weiß, wo jedes einzelne Teil ist und wo jedes einzelne Atom ist. Und das ist eine Art, wie man relativ zuverlässig eine Proteinstruktur erkennen kann.
Mhm. Ja, das ist wirklich krass, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, wie klein das ist.
Mhm. Also das Geile ist, die Bilder, die wir haben, ich habe dir das schon erzählt, aber ja. Ich finde das so cool, die haben eine Auflösung von 0,935 Angstrom.
Und Angstrom ist der Radius von einem Atom. Also das ist wirklich total krass.
Ich meine, 0,5 ist Radius von einem Wasserstoffatom.
0,5. Durchmesser meine ich, ja. Also sehr
ja
klein.
Auch, ja, es gibt ja auch größere Atome und die sind dann sogar mehrere Pixel vielleicht. Wow.
Ja.
Das ist voll cool und ist relativ neu. Und 2017 haben Jacques Dubochet, Joachim Frank und Richard Henderson auch einen Nobelpreis für die Entwicklung von der Cryo-EM gekriegt. Ich habe einen unglaublich guten Literaturempfehlung. Das sind YouTube-Videos und die sind von einem Typen, der heißt Grant Jansen und ich möchte bei ihm arbeiten. Please, Grant. Der hat eine Videoserie auf YouTube gemacht, Cryo-EM funktioniert und wie die Datenanalyse davon funktioniert und es ist total cool.
Mhm.
Und er erklärt das auch, glaube ich, auf eine Weise, die gut verständlich ist, selbst wenn man nicht großen Background hat. Und das finde ich sehr schön.
Also wenn ihr jetzt die letzten 10 Minuten gepennt habt, dann könnt ihr euch nochmal diese Videos anschauen.
Ja, beziehungsweise die, die euch interessieren. Das ist eine ganze Serie, die ist so 8 Stunden lang oder so. Und er hat sich da echt hingesetzt und die alle frei ins Internet gestellt.
Okay,
sehr
vielleicht
cool.
Wird sich das jemand nochmal anschauen.
Das ist fair. Warum erzähle ich darüber? Ja. Ich habe es ja schon durchscheinen lassen.
Ja, er hat ein Projekt. Spoiler Alert.
Ja, und wir gucken uns Proteine an, die in Mycobacterium tuberculosis, also dem Bakterium, das für Tuberkulose verantwortlich ist.
Damn, ja.
Gucken wir uns an die Proteine, die für den Mechanismus verantwortlich sind, dass der in seiner latenten Form im Körper bleiben kann.
Was ist nochmal latent?
Schlafend.
Ah, okay.
Weil Tuberkulose, die kommt ja in deinen Körper und dann sitzt die in deiner Lunge und dann kommen weiße Blutkörperchen und fressen die auf und normalerweise zerstört das eine Zelle. Aber dieses Mycobacterium Tuberkulose kann das relativ gut aushalten. Dann bilden sich so kleine Haufen an Tuberkulose, wie die so gefangen sind irgendwo. Und wenn dann die Nummer an Tuberkulose ganz hoch ist in deinem Körper oder dein Immunsystem geschwächt ist, dann kriegst du einen Ausbruch und das ist natürlich blöd, weil es gibt keine gute Medizin dagegen. Voll viele Leute haben Tuberkulose so im latent tatsächlich. Es ist richtig viel. So in manchen Orten ist es so ein Drittel der Bevölkerung.
Mhm.
Und was man macht, wenn jemand Tuberkulose kriegt, ist häufig nur unterstützend. So Wasser und Antifiebermittel und so Zeug, dass halt die Person nicht wegstirbt. Aber soweit ich weiß, gibt es keine spezifischen Anti-Tuberkulose-Medikamente.
Und was ihr da macht, das hilft dabei?
Wir gucken uns die Proteine an und sind so, wow, das ist aber ein Protein.
Ja, aber so theoretisch, wenn man das jetzt groß aufziehen würde, wäre das hilfreich.
Total, ja. Bestimmt. Wir retten die Welt. Pandemie ist beendet. Weil das ist tatsächlich auch eine Pandemie, Tuberkulose. Das ist so eine, die im Hintergrund läuft.
Sind noch andere Anwendungen dafür? Weißt du noch?
Hauptsächlich Proteine. Man kann...
Ja, nee, aber ich meine halt, was man dann damit macht, weißt du so.
Ach so. Ja, ich meine, wenn du die Struktur von Proteinen weißt, einerseits kannst du dann gucken, wie zum Beispiel die Verbindung zwischen Sachen laufen. Das ist ja auch das, was Dr. Sprenger gemacht hat. Janina, I don't know how to address her. Dass man sich anguckt, wie zum Beispiel zwei Teile miteinander interagieren, wo die Bindungen liegen. Und dann natürlich auch, wenn du die Struktur weißt, kannst du zum Beispiel sagen, okay, wenn das die Struktur ist, die in der Biologie so auftritt, dann sind das und das die Punkte, wo man angreifen kann. Beziehungsweise, worauf wir auch zum Beispiel achten, sind Löcher, wo Stoffe reingehen können in das Protein, um da zu reagieren. Was dann zum Beispiel auch ganz interessant ist. Vielleicht ist es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mehr Datenansammlung, als zu wissen, was man wirklich damit tun kann. Das ist gut, das mal zu haben. Mhm. Im Zweifelsfall kann man was damit machen, im Rest sonst weiß man einfach nur ein bisschen mehr. Es kommt alles in so eine Datenbank. Diese Proteinstrukturen, die kommen in eine Datenbank, die heißt die Proteindatenbank.
Straightforward.
Ja, jeder, der Forschung macht, aber auch Leute, die zum Beispiel keine Forschung machen, können da direkt drauf zugreifen, ohne sich einen Account zu machen. Und sich die Strukturen von Proteinen angucken. Das ist eine ganz große Datenbank, das heißt, man kann das für ganz viel benutzen. So, ja, das heißt, es geht wirklich im Großteil auch einfach nur um die Datenansammlung, weil viele Teile so spezialisiert sind, ja auch in der Wissenschaft, dass man gar nicht weiß, wie man mit seiner Expertise wem anders helfen kann.
Mhm. Okay.
Ja, fahren wir mal wieder schnell.
Ja.
Gespeedrunnt.
Oder hast du noch was?
Also ich meine, ich kann den ganzen Tag darüber reden, wenn du mich lassen würdest. Nein, aber das will ja auch keiner hören.
Ja, okay. Ja, aber ich finde es echt cool. Also auch einfach Cryo, das ist halt einfach Cryo heißt. Das ist halt schon ein überzeugendes Branding. Ja.
Dude, ich meine, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass dieses Relyon, also das, was dieser Sjors gemacht hat, das Programm, mit dem man die Bilder analysieren kann, benutzt Bayer's Theorem, über das wir geredet haben.
Ach so, ja. Dieses Mathe-Theorem, bei dem man halt einfach Wahrscheinlichkeiten danach bestimmt, was man schon weiß. Also man ändert seine Meinung, wenn man neue Informationen ansammelt. Yay, Datenanalyse, Leute.
Datenanalyse.
Ich kann echt nicht mehr einschätzen, was für die normalen Leute so interessant ist. I don't know. Aber ich find's cool.
Wie können wir den Massen geben, was sie verdienen? Leute, erzählt uns, was ihr hören wollt. Weil sonst reden wir über Datenanalyse ohne Scheiß jetzt.
Ja, und Treibsand. Das war's. Was haben wir heute gelernt?
Wir haben gelernt über Treibsand. Was ist Treibsand? Woher kommt Treibsand? Und was macht man, wenn man in Treibsand reinfällt?
Ja, und dann haben wir auch noch gelernt, wie man mit Cryo-EM ein 3D-Modell
von Alle meine Proteine sind Models.
Richtig hot. Ja, aber davon kann man halt ein 3D-Modell machen und sich das anschauen, in eine Datenbank reintun für mehr Forschung in die Richtung.
Oh ja, nicht, dass das irgendjemand interessiert, aber auf der Proteindatenbank könnt ihr 7 BOK eingeben und dann kriegt ihr ein Modell von einem Protein, das wir auch angucken.
Ach so, ich dachte, ihr hättet das jetzt hochgeladen oder so.
Nee, das machen wir aber auch.
Ja,
das kann ich nachreichen.
Ja, das kommt
dann.
Kann ich
auch unser Paper nachreichen.
Aha. Nice. Habt eine schöne Woche wieder mal. Geht raus. Macht Sommeraktivitäten. Schwimmt im Pool, I don't know.
Im See, im Fluss, im eigenen Selbstmitleid.
Im internationalen Gewässern. Ey, wusstest du, dass man ja dann, wenn man zum Beispiel auf einem Schiff in International Waters einen Film illegal downloadet, dann ist man per Definition ein Pirat.
Doppelpiraterie.
Ja, keine Ahnung. Anyway.
Bye.
Bye.
Und genauso funktioniert auch ein Transmissionselektronenmikroskop.
Sag das fünfmal hintereinander.
Transmissionselektronenmikroskop, 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 Transmissionselektronenmikroskop. Boom.
Oh dear.